Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Anpfiff 15:30. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die gute Nachricht vorneweg. Tontechnisch sollte heute wieder alles einwandfrei funktionieren. Denn heute melden wir uns alle mal wieder von daheim. Wenn der Fabi also den Nachwuchs erfolgreich ins Bett gebracht hat und der Sören mal ein bisschen früher beim Lieferdienst bestellt hat, sollten sich jetzt eigentlich beide melden.
Hallo, liebe Grüße aus Meerbusch. Ich freue mich wieder in alter Qualität oder zumindest alter Tonqualität heute loszulegen. Ich glaube, die letzten zwei Wochen waren ja ein bisschen mehr oder weniger Überbrücken der Zeit, um es mal so auszudrücken. Und es war ja ein Wochenende voller richtig guten Fußballspiele, national wie international. Und ich freue mich richtig auf die Sendung.
Ja, auch von mir hallo zusammen. Schön, dass wir uns in alter Qualität wieder zusammenschalten. Ich freue mich drauf.
Ja, sehr schön, genau. Ihr habt es beide angesprochen, die Qualität. Entschuldigen wir uns nochmal für, Urlaubszeit ist vorbei und Funklöcher werden wir in nächster Zeit dann wahrscheinlich dann auch besser auslassen und uns dann gewohnt wahrscheinlich in den kommenden Montagen abends zusammenschalten. Das heißt, glaube ich, für alle am besten. Ja, Jungs, wie wollen wir anfangen? Am besten rollen wir den Spieltag mal von vorne weg direkt auf. Beginnen mit dem Freitagabendspiel. Da die Vorwoche, Frank Kramer stand da ziemlich unter Druck. War es das Endspiel für ihn, war ja im Vorhinein schon oft zu lesen. Und am Ende, trotz einer Niederlage, hält Schalke 04 weiter am Trainer fest. Für euch etwas überraschend oder kriegt er noch ein entscheidendes Spiel jetzt unter der Woche im Pokal?
Ja, ich würde schon sagen, auch aufgrund des Spiels jetzt gegen Hoffenheim, das Ergebnis von 3-0 klingt natürlich deutlich, aber ich glaube, man hat da auch ordentlich mitgespielt. Es hat natürlich nicht gereicht und ich glaube, dieses Pokalspiel jetzt unter der Woche, da wird man sehen, ob Kramer der richtige Trainer ist. Aber in der Phase jetzt den Trainer zu wechseln, hätte, glaube ich, keinen Sinn gemacht.
Ja, vierte Heimniederlage jetzt in Folge, Fabi. Schalke hat es ja am Anfang der Saison schon mehrfach gesagt und darauf hingewiesen, sie wissen, worauf sie sich einlassen in dieser Saison, was auf sie zukommt, dass es wirklich ganz im Tabellenkeller stattfinden wird. Jetzt sind sie da letztendlich angekommen, schon seit einigen Wochen. Der Auftritt am Wochenende jetzt gegen die TSG, man hat die Verunsicherung, glaube ich, deutlich gespürt, gerade in der Anfangsphase, wo sie natürlich auch wieder früh in Rückstand geraten. Aber ein bisschen Positives kann man ja trotzdem noch herausziehen. Zumindest sind sie nicht so auseinandergefallen wie davor die Woche in Leverkusen.
Nee, also ganz und gar nicht. Also ich habe tatsächlich relativ viel von dem Spiel auch sehen können. Und muss eigentlich sagen, dass das Ergebnis halt auf dem Blatt Papier einfach zu deutlich aussieht für das, was man letztendlich auch in dem Spiel sehen konnte. Zusammengefasst, ich glaube, die Schalke haben eigentlich über weite Teile des Spiels, glaube ich, auch ganz gut mitgespielt. Also daran lag es definitiv nicht, auch wenn man sich die Statistiken anschaut. Mehr Ballbesitz oder ausgeglichener Ballbesitz, auch die Zweikampfquote pro Schalke. Aber alles in allem lief es halt auch wirklich extrem unglücklich mit den Elfmetern, auch mit den Pfostentreffern. Und dann spielt halt alles irgendwo zusammen und am Ende steht ein 0-3 da. Was richtig wehtut, weil so langsam eben auch die Schalke anfangen müssen, Punkt für Punkt sich da unten rauszukämpfen. Und das muss das übergeordnete Ziel sein.
Du hast gerade angesprochen, nach der frühen Führung für die TSG, dann kurz vor der Halbzeit, dann das 2-0 nach dem Konter, war glaube ich über drei Stationen, Abschlag von Baumann, dann über Rüter und dann zu Dabur. Davor haben sie Chancen durch Bülter, der Pfostenschuss und davor auch Oliver Baumann nochmal Glück gehabt. Das ist das momentan, wenn du unten drin stehst, aber qualitativ im Offensivbereich, ob das überhaupt reicht, bis zum Ende wirklich um Platz 16 mitzuspielen, Sören, sieht momentan nicht so wirklich danach aus, oder?
Ja, ich würde den Vergleich ein bisschen zum letzten Jahr, als der VfL eine gute Saison gespielt hat und drin geblieben ist. Da hatte man von den Namen her vielleicht auch nicht die Qualität, aber man hat es als Team gelöst und das muss auch das sein, was für Schalke zählt, ist als Team zu lösen. Du hast mit Terodde, glaube ich, eigentlich doch einen Stürmer, der die Dinge auch reinmacht, wenn er gefüttert wird. Florent Mollet hat mir gut gefallen gegen Hoffenheim, auch ein sehr, sehr beweglicher Spieler. Also Klar, man kann es nicht vergleichen jetzt mit Hoffenheim, was die Qualität betrifft, aber ich glaube schon, wenn du das, was Schalke ja auch ausmacht, dass du eine Einheit bist, dann kannst du schon einen 16. Platz erreichen. Ich glaube schon, dass das das Ziel sein muss, um dann im Endeffekt ein Duell gegen Zweitligist ja heraufzubeschwören. Aber noch ist alles drin. Und von daher glaube ich, dass es auch eine gute Entscheidung ist, jetzt erstmal an Kramer festzuhalten, nicht noch mehr Unruhe reinzubringen. Und dann wird man sehen, was die nächsten Wochen einfach auch dabei rauskommt.
Ja, und was vielleicht auch noch zu sagen ist, also Status quo, 6 Punkte, im Moment Platz 17, allerdings noch mindestens ja 4 Mannschaften absolut in Reichweite.
Ja.
Und letztendlich auch in die oder in die Saison auch reingegangen mit dem einzigen Ziel Klassenerhalt. Und ich glaube, insgeheim hat man auch immer schwer auf diesen 16. Platz geschielt. Und der ist nach wie vor in Reichweite. Und jetzt muss man einfach mal das tun, was man bei Schalke vielleicht die letzten Jahre nie konnte. Ruhe bewahren, auch an dem Trainer festhalten. Und dann einfach gucken, dass man vor allem gegen die direkten Konkurrenten auch die Punkte sammelt.
Ja, jetzt unter der Woche das Rückspiel mehr oder weniger bei der TSG. Gehen wir mal da nicht von einem Weiterkommen aus. Und dann hast du am Sonntag jetzt, musst du nach
Hertha.
Berlin zur Hertha. Auf die kommen wir ja später noch zu sprechen. Das sind so ja, entscheidende Wochen jetzt für die Schalke. Dann kommt der Sportclub wieder nach Schalke. Ja, es wird weiter spannend bleiben. Ich meine, andere Teams haben es ja vorgemacht, wie es geht, wenn der Trainer gewechselt wird und da, ja, den Befreiungsschlag mehr oder weniger gelandet. Ja, Schalke wird spannend bleiben für die nächsten Wochen. Müssen wir mal schauen, wie es da bei denen weitergeht. Ja, und die TSG, über die können wir ja auch noch mal kurz ein Wort verlieren. Souveräner Auftritt nach der 1-0-Führung. Bisschen Glück gehabt vielleicht, aber alles in allem auf Konter gesetzt. Fußballerisch wissen wir ja alle, zu was sie zum Stand zu leisten sind. Und jetzt am kommenden Wochenende gastiert der FC Bayern bei der TSG Hoffenheim. Und ja, die TSG hat ja in den letzten Jahren den FC Bayern gerade zu Hause auch das ein oder andere Mal vor schwierige Aufgaben gestellt, Fabi.
Ja, absolut. Ich glaube, wir beide waren ja mal, wann war das? 2018, glaube ich, zum Rückrundenauftakt
genau.
Auch mal im Stadion.
Ja,
ja, ich meine, man schaut sich die Tabelle an, man hat ganz viel, oder ich habe ganz viele Fragezeichen. Es ist alles so eng beieinander und gefühlt jede Woche ist mindestens 1, 2 Topspiele in der Bundesliga. Und ja, und wenn die Hoffenheimer zu Hause ihre PS auf die Straße bringen, dann wird es ein ganz heißer Tanz, auch für den FC Bayern.
Dann können wir ja mal mit dem nächsten Aufsteiger weitermachen, Sören. Der SV Werder Bremen hatte am Samstag Mainz 05 zu Gast und ja, am Ende effektive Mainzer, defensiv sehr stabiler Auftritt, 2 blitzsauber rausgespielte Kontertore und am Ende steht ein, ja, dann doch eigentlich verdienter 2-0 Erfolg für die Mannschaft von Bo Svensson.
Ja, würde ich mitgehen. Sehr gut schon zusammengefasst, gerade wieder defensiv richtig gut gestanden und vorne dann die Tore gemacht zu dem richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, Markus Ingwertsen kommt jetzt auch immer besser in Form. Wenn Mainz dann natürlich vorne einen guten Stürmer hat, neben Karim Onisivo, dann ist das gar nicht mal so verkehrt. Und von daher würde ich mitgehen und sagen, es verdienter Sieg. Bremen konnte sich nicht so viel damit anfangen, dass sie mehr vom Spiel oder das Spiel mehr machen mussten. Hatten 63% Ballbesitz und ja, da kam nicht so viel Gutes bei rum. Von daher durchaus verdienter Sieg der 05er.
Fabi, die Bremer, trotz des Rückstandes durch Ingwertsson, Sönes hat es gerade angesprochen, relativ unbeeindruckt, waren eigentlich auch die spielbestimmende Mannschaft die ganze Zeit, aber bei dem Spiel nicht wirklich zu Torchancen gekommen, immer so bis kurz vor das letzte Drittel und ja, Abschlusseffektivität an dem Spieltag mal ja, eher nicht so gut gewesen.
Ja, ich glaube, dass es aber auch durchaus mal normal ist, dass sich ein Aufsteiger oder in der Form jetzt auch Werder Bremen einfach mal so ein Spiel leisten kann. Ich glaube, ja, am Ende des Tages ist es natürlich ärgerlich, ein Heimspiel gegen Mainz, wo du vielleicht insgeheim mit Punkten rechnest. Trotz alledem, das war kein Auftritt, der Sorgen bereitet. War in vielerlei Hinsicht einfach zu unpräzise, vor allem dann auch in der heißen Zone oder in der roten Zone. Und am Ende des Tages, trotz alledem, glaube ich, muss man auch festhalten, dass es vielleicht nicht unbedingt das Spiel war, wie die Bremer es gern haben. Das heißt, viel Ballbesitz. Die Kölner sind eine ähnliche Mannschaft, wo dann letztendlich auch so das ein oder andere Blutwähnchen entsteht in der Form von dem Ballbesitz in tatsächlich Zählbares umzumünzen.
Oh, wer ruft denn da an?
Ja, haben wir einen Stargast? Überraschung.
Christian Streich?
Uli
Es ist
Hoeneß
Christian
schaltet sich
Streich.
mit ein. Uli Hoeneß ist am Telefon.
Ja, genau, aber am Ende des Tages, ich glaube, die Bremer Mund abputzen, weitermachen. Punktemäßig tut es nicht weh. In der Tabelle steht man super da und für die Mainzer war es einfach ein Ausrufezeichen nach den letzten Wochen auch mal auswärts wieder 3 Punkte einzufahren. Von daher, ja.
Die Mainzer sollen bei dem Spiel ganze 123 Kilometer abgespult, 6 Kilometer mehr als die Bremer. Ja, zeigt, glaube ich, auch den Einsatz an dem Wochenende. Und ja, die Mainzer verteidigen auch ihren ersten Platz weiterhin auswärts mit 12 Punkten nach 6 Spielen führend. Ja,
Tatsächlich, ja.
genau das Gegenteil. Ja, zur letzten Saison, wo sie ja mit zu den am Ende der Saison zu den auswärtsstärksten Mannschaften gehörten. Ja, die Mainzer empfangen jetzt kommenden Freitag für den Spieltag gegen den 1. FC Köln. Und die Bremer müssen in den Breisgau zum SC Freiburg. Was vielleicht noch ganz überraschend war, wo sie das am Ende des Spieltages noch rausbrachten, die Bremer im ganzen Spiel nur 3 Fouls. Kann man sich so gar nicht vorstellen, ne? Dass sowas überhaupt möglich ist. Also 3 Fouls spricht da eigentlich von einer ziemlich harmlosen Zweikampfführung, ne? Oder?
Ja, und ich möchte es nur einmal einschmeißen und dann mache ich es auch den Rest der Sendung gar nicht mehr. Beide Mannschaften im Grunde genommen nur 3 Punkte von einem Champions League Platz entfernt, um das mal mit einem Ausrufezeichen zu unterstreichen.
Okay, wie weit haben wir unten bis zu den Abstiegsrängen für die beiden dann? Was haben wir da? Sechs, sieben?
Nee, das sind 7 Punkte
Sieben
und
Punkte.
nach oben sind sogar nur 2 Punkte hinter Hoffenheim mit 17 Punkten. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Unglaublich, oder?
Ja, ziemlich eng. Ja, gibt nur noch ein, zwei andere Ligen, wo es so ein bisschen so ist, aber ansonsten, ja.
Oder man kann es auch so ausdrücken, nur einen Punkt hinter dem BVB.
Oh ja, das ist auch noch ein Gesprächsthema, da werden wir gleich wahrscheinlich auch einige Minuten
Nein,
für.
Spaß beiseite. Also ich finde mal, im Moment ist es halt wahnsinnig schwierig. Nach jedem Spieltag tut sich so viel in der Tabelle. Und selbst auch die Leipziger, die ja in die Saison katastrophal gestartet sind, mittlerweile 15 Punkte, 3 Punkte oder 2 Punkte, wie gesagt, hinter einem Champions League Platz entfernt. Es ist so unglaublich eng und es macht einfach so viel Spaß im Moment, dass man da auch ja, sich schwer tut, eine Mannschaft wirklich in eine Kategorie einzuordnen, wie gut, schlecht, Krise. Es tut sich einfach so viel, jede Woche.
Das stimmt, das stimmt. Ja, ein Spiel, wo man eigentlich das Ergebnis oder das, ja, letztendlich hat sich die Fahrt für den VfL Bochum, die hätten sie eigentlich gar nicht antreten müssen nach Stuttgart-Sörn. Der VfB jetzt insgesamt seit 24 Spielen zu Hause gegen die Bochumer umgeschlagen.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was das Sören da raus.
35 Jahre letztendlich sind das. Ja, was sagen wir zum Auftritt vom VfL? Dem VfB nach der Trainerentlassung von Materazzo gelingt der Befreiungsschlag ziemlich deutlich. Ein überragender Mann an dem Spiel war natürlich Silas. Ja, und der VfL Bochum jetzt wartet weiterhin auf die ersten Punkte auswärts.
Ja, ich glaube, dass das Spiel kann man als irgendwie so auch ein Spiegelbild nehmen für die ganze Saison. Du warst nicht unbedingt ein 4:1 oder 4 Tore schlechter als der VfB Stuttgart, aber du hast dir mal wieder sehr, sehr viele Fehler in der Defensive geleistet. Es ist nach wie vor so, dass die Abwehr, speziell auch die Innenverteidigung, aktuell nicht bundesligatauglich ist. Du machst dumme Fehler, die dann gerade in der dritten Minute zu einem Elfmeter führen. Vorne nutzt du dann die Chancen nicht. Da hat ja beim Stand von 2:1 Gerrit Holtmann eine Riesenchance, den Ausgleich zu machen. Dann kann das Spiel vielleicht ein bisschen anders ausgehen. Aber hätte, bringt hier keine Punkte. Und von daher muss man dann unterm Strich sagen, ist eine sehr, sehr verdiente Niederlage. Wie gesagt, unglaublich viele Fehler, individuelle Fehler. Somit kannst du dann auch keine Punkte holen. Es wäre wichtiger Dreier gewesen, weil dann hättest du plötzlich ja, mehr Punkte auf dem Konto und wärst auf dem 16. Tabellenplatz gelandet. Dann sähe das Ganze alles anders aus. Aber somit stehst du weiter unten drin. Zu Recht auch, muss man auch ganz klar sagen. Jetzt muss am Wochenende natürlich dann im Heimspiel eine Reaktion her gegen Union Berlin.
Ja, Fabi, der VfB Stuttgart hat sich ja die letzten Wochen eigentlich immer mehr oder weniger selbst um den Lohn gebracht. Und jetzt bei dem Spiel haben sich auf jeden Fall mal für ihren starken Auftritt auch mal belohnt.
Es gibt zwei Sachen zu dem Spiel zu sagen. Zum einen natürlich ungewohnte Effektivität beim VfB, was man die letzten Wochen halt oft auch vermissen hat lassen. Knackpunkt in dem Spiel, Sören hat es angedeutet, ich hatte ehrlicherweise ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht gar nicht anspricht, aber das war die Chance von Holtmann zum 2:2. Ich glaube, dann wäre es wieder so ein klassisches VfB-Spiel gewesen, was man diese Saison oft gesehen hat und die Bochumer eben auch vielleicht ja ein Stück weit sich dann noch mehr belohnen für eigentlich bis zu dem 3:1 eigentlich einen ordentlichen Auftritt. Also so fair muss man schon sein. Und am Ende steht ein deutliches 4:1 da. Ja, vielleicht ein Tor zu hoch, definitiv. Aber alles in allem, glaube ich, muss man sagen, ein verdienter VfB-Sieg.
Ja, weil der VfB um einen Silas auf jeden Fall besser. Ne? 1:0, wo er drei Leute da schon naht, fing das ja schon alles mit an. Und auch gerade über die Außen da, gerade die Silas-Seite, ja, war ja überhaupt nicht zu bremsen. Ne? Dreh- und Angelpunkt bei dem Spiel. Zwei Tore geschossen, eins vorbereitet. Ja, was will man mehr?
Es wird ein warmer Geldregen im Sommer werden, auf jeden Fall.
Ich denke auch. Und wie sich das alles Weitere beim VfB Stuttgart um die Trainersuche und Weiteres im Umfeld um Sven Mislintat und so ergibt, das werden wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen zeigen. Werden auf jeden Fall spannende Wochen beim VfB, wie es da dann weitergeht. Vertrag endet ja auch von Mislintat. Da, ja.
Wobei, da gab es diese eine Szene am Samstag. Hat die jemand von euch gesehen bei der Einwechslung?
Ja, über die sich dann hinterher Markus Babbel im Doppelpass aufgeregt hat.
Ja.
Sag mal kurz, ich habe es dir nicht vor Augen.
Es war letztendlich ungefähr ein einminütiger Monolog, was der Spieler letztendlich auch zu tun hat, der aufs Feld soll. Und das war schon ein Punkt, also wenn man das dann auch in der Wiederholung nochmal sieht, das ist nicht seine Aufgabe und auch nicht seine Kernkompetenz.
Ja. Ist halt aber die Kritik von Markus Mabel, die teile ich überhaupt nicht, weil ich glaube, dass erstens Sven Mislintat einer der ja vielleicht innovativsten Sportdirektoren ist, die in der Bundesliga so rumlaufen.
Dann stelle ich dir jetzt eine Frage, wenn du Trainer wärst und du würdest das mitbekommen. Ich glaube, da hat er schon, würde ich behaupten, recht, weil es nicht seine Aufgabe ist.
Aber ich glaube, das war auch eine ganz andere Situation. Du kannst es nicht vergleichen, wenn er jetzt ein Cheftrainer ist, ein richtiger Cheftrainer, dann ist das vielleicht was anderes. Aber ich glaube, in dieser Situation, dass du weißt, okay, der Trainer ist nur ein Spiel da und fügt sich dann wieder als Co-Trainer ein, glaube ich, ist das schon okay, dass du das eben dann auch als Einheit machst. Ich glaube, es hat ja auch Früchte getragen, du hast gewonnen. Und da hat man es, glaube ich, auch klar gesehen, wie Sven Mislintat den VfB lebt. Und das ist mir lieber, als wenn dann ein Sportdirektor auf der Bank sitzt und dem dann hinterher alles egal ist. Also von daher kann ich die Kritik überhaupt nicht teilen. Und ich glaube, unabhängig jetzt davon, ob der Vertrag verlängert wird oder nicht, dass nochmals, also Sven Mislintat für mich einer der besten Sportdirektoren, die es in der Bundesliga gibt.
Also ich bin tatsächlich Team Markus Babbel, weil ich glaube, er hat schon in seiner Kernaussage hat er schon recht. Also natürlich sind die finanziellen Möglichkeiten beim VfB andere als bei dem einen oder anderen Verein, vor allem in dieser Tabellenregion. Aber trotz alledem muss man auch sagen, seit dem Wiederaufstieg eine gewisse Entwicklung ist beim VfB nicht wirklich vorhanden.
Ja, er hat ja wohl in seinem Vertrag auch so die ein oder anderen Sachen mit drinstehen, dass man ihm in seine Kompetenzbereiche überhaupt nicht reinfuschen darf und hat wohl auch bei vielen Themen mehr als nur Mitspracherecht, also dass da manche Leute ja auch mal ein bisschen mehr Einfluss haben wollen und es wird sich zeigen, inwieweit Khedira, Lahm, Werle da... ne? Wie weit sich das da in Zukunft aufstellt. Ich meine, es macht ja jetzt keinen Sinn, einen Trainer zu präsentieren, der dann vielleicht dann gar nicht mehr nächstes Jahr mit Mislintat zusammenarbeitet oder Mislintat will nicht mit dem Trainer zusammenarbeiten. Von daher, der Name Horst Held kursierte ja auch schon.
Ja, super.
Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden beim VfB.
Ich meine, ich kann ja nur von meiner Seite aus sagen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so ein VfB ist schon geil, wenn man den in der Liga hat. Und deswegen ist ja da auch immer jetzt vielleicht am Wochenende weniger, weil es gegen den VfL ging, aber man hat ja immer ein Auge drauf, dass die Stuttgarter entsprechend viele Punkte sammeln, um möglichst früh wenig mit dem Abstieg zu tun haben, weil der VfB einfach in die Liga gehört. Was dann aber jetzt so drumherum passiert, ich glaube, Uli Hoeneß hat irgendwann mal vor ein paar Jahren über den BVB gesagt, dass wenn sozusagen das Führungsteam sich trifft, dass sie dann oder trifft, dass sie dann einen Schwenkbus brauchen, um letztendlich von A nach B zu kommen. Ja, und die Frage ist natürlich schon, wer da alles Mitspracherecht hat, inwiefern welches Wort welches Gewicht hat. Ja, ist schon ziemlich interessant. Und ich kann ja nur hoffen, also von meiner Seite aus, dass der VfB die Kurve bekommt und tatsächlich den richtigen Trainer findet, um dann eben auch in der Liga zu bleiben.
Ja, lass uns mal weitermachen. Ja, kommen wir zum Spiel Wolfsburg gegen Mönchengladbach. Die Wolfsburger am Ende zweimal zurückgekommen nach Rückstand und ja, Borussia Mönchengladbach am Ende vielleicht etwas glücklich, dass sie da mit einem Punktgewinn aus Wolfsburg zurück nach Gladbach fahren. Die Wolfsburger hätten, glaube ich, gerade zum Ende hin dann doch vielleicht den Sieg ein bisschen mehr verdient gehabt als die Gladbacher, oder?
Ja, absolut. Also die Wölfe haben dich gefangen, haben zu Recht in den letzten Wochen viel Kritik abbekommen, aber Niko Kovac hat jetzt so ein bisschen den Turnaround geschafft. 4-3-3. Ich fand auch, dass Jannik Gerhardt, der jetzt mehr und mehr ein wichtiger Teil, eine wichtige Rolle spielt als Achter, der hat ja ein super Spiel gemacht jetzt gegen Gladbach und das ja, sieht wesentlich besser aus als in den letzten Wochen, sind torgefährlicher. Ja, präsentieren sich auch als ja, wirklich eingespielte Mannschaft nach und nach. Und ja, die haben Gladbach wirklich vor Probleme gestellt. Und das muss man den Würfen schon anerkennen.
Thuram früh die Gladbacher in Führung gebracht. Die Wolfsburger kommen dann kurz vor der Halbzeit durch, hast du gerade angesprochen, durch den starken Gerhardt. Ich glaube, dritte, vierte Saisontor jetzt. Letzten Wochen wirklich einer mit der Aktivposten. Ja, kurz nach der Halbzeit dann wieder Marcus Thuram. Richtig starkes Tor. Das erste, das zweite war so aus dem Getümmel raus. Ja, und das 2-2 von Omar Marmoush, glaube ich, mit eins der schönsten Tore an diesem Wochenende, Fabi. So wie du früher.
Ja, so oder so ähnlich, ja. Ja, ich meine, was man durchaus sagen muss, und ich glaube, das kann man die letzten, ja, 2, 3 Wochen eigentlich auch schon erkennen, dass beim VfL Wolfsburg ja so eine leichte Tendenz nach oben geht. Jetzt auch gegen Gladbach und ihr habt das ja beide schon super zusammengefasst. Ich glaube, am Ende des Tages, wenn die Gladbacher 3-2 verlieren, dann dürfen sie sich auch nicht wundern, weil tatsächlich für mich die Wolfsburger in Summe ja das aktivere und das bessere Team waren.
Ja, wobei am Ende, wenn wir auf die Tabelle gucken, ich meine, die Wolfsburger jetzt zwar auf Platz 13, aber mit 10 Punkten, ja, sind 2 Punkte vor Platz 16, ist jetzt auch nicht die Welt. Die Gladbacher jetzt auswärts auch wieder nur ein Unentschieden, die Saison noch gar kein Spiel auswärts gewonnen, 4 Unentschieden, den Rest verloren. Ich weiß nicht, inwieweit das mit Wolfsburg weitergehen soll. Also es ist ganz schwierig. Dann überraschen sie mal wieder. Du hast es auch vor ein paar Minuten angesprochen, Fabian. Du blickst bei den manchen Teams wirklich nicht dahinter, ne? Dann hast du mal den Eindruck, jetzt kriegen sie einen Turnaround und dann kommt am nächsten Wochenende wieder ein Ergebnis, wo du überhaupt nicht mit rechnest. Ja, und
Ich glaube halt, was wir vielleicht noch zu dem Spiel dazu sagen müssen, haben wir einstimmig, glaube ich, auch gesagt, dass es im Zweifel vielleicht eher pro Wolfsburg hätte ausgehen können. Trotzdem, und so viel muss man aber auch festhalten, es war kein Sieg, es war ein Punkt, den sich die Gladbacher aber auch erkämpft haben. Vor allem in der Art und Weise, wie sie auch das Spiel angenommen haben oder auch die Zweikämpfe, das ist schon ein gehöriger Unterschied zu den letzten 1,5 Jahren. Das muss man definitiv festhalten.
Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Aber nur mal jetzt, Sören und Fabi, jetzt haben jetzt die beiden Mannschaften, gehen gleich ins nächste Spiel. Die Wolfsburger müssen jetzt zum Beispiel kommendes Wochenende nach Leverkusen und Gladbach empfängt die Eintracht aus Frankfurt. Also nach den und dann sehen wir das Ergebnis gleich von Frankfurt gegen Leverkusen. Ja, was sollst du da für eine Tendenz abgeben fürs kommende Wochenende, ne? Also auch extrem schwer.
Ja, ich glaube, für Wolfsburg die dankbarere Aufgabe, können sich im Defensiv hinten reinstellen und auf die Fehler der Leverkusener Mannschaft lauern. Und Gladbach, ja, spielt dann gegen einen sehr, sehr formstarken Gegner, denn die Eintracht, ja, macht richtig Lust im Moment.
Fabi, du noch was da zu dem Spiel? Oder du wolltest darauf eingehen nochmal?
Nee, wir sind ja schon beim nächsten Spiel, oder?
Nee, ich meine, weil Sören dir jetzt vorweggenommen hatte oder
Nein,
wolltest du
dann,
ne?
dann alle, da sind wir durch, denke ich,
Sind wir
oder?
durch? Ja.
Ich hätte noch zu deiner Frage, wären es zweimal unentschieden.
Zweimal unentschieden. Ja, das meinte ich. Zwei unentschieden. Okay.
Ja.
Ja, kommen wir zu der Mannschaft, ja, wo man das letzte Ergebnis vom letzten Wochenende, das 4-0 gegen Schalke, sieht man, glaube ich, überhaupt mal wieder jetzt in die richtige Richtung rücken muss. Unter der Woche dann in Porto in der Champions League verloren. Jetzt am Wochenende in Leverkusen, in Frankfurt unter die Räder gekommen. Also aus Leverkusen wird man diese Saison auch überhaupt nicht schlau, ne? Gerade jetzt, wie sie von den Leverkusen nach dem Rückstand, nach dem 2-1 durch Muani, war, glaube ich, so mit der Knackpunkt für die Leverkusener, dann noch der Platzverweis später, sind ja teilweise komplett auseinanderfiletiert worden und auch kein Aufbäumen mehr hinterher, ne? Also das war schon ziemlich erschreckend, der Auftritt dann später.
Ja, und auch defensiv, glaube ich, auch individuell, ist das nicht das, was man von Leverkusen gewohnt ist. Gerade auch Tapsoba, das war auch nicht sein bestes Spiel. Dann in den letzten Wochen hatte Radetzky viele Fehler drin. Also es sind halt viele Spieler mit sich selbst beschäftigt. Und wenn du dann halt ja, dich durch solche individuellen Sachen eben aus dem Spiel bringst, dann fällst du als Mannschaft wahrscheinlich wirklich irgendwann auseinander. In der Form darf es nicht passieren. Weil ja, in dem Kader auch richtig viel Geld steckt und eigentlich auch Qualität. Aber sie kriegen es nicht auf den Platz. Und Xabi Alonso wird auch sehr, sehr viel Arbeit vor sich haben.
Fabio, Sören hat es gerade gesagt, viele Spieler sind mit sich selbst beschäftigt. Ich meine, die sind noch nicht so weit, dass sie sich da gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben. Vielleicht sind da die Südamerikaner, die da so ihre eigenen Grüppchen bilden und ja, die, vielleicht so eine Gruppe um Robert Andrich und so. Leverkusen, kann das so eine Mannschaft sein, die ja wirklich bis zum Ende, ich meine, wir haben es die letzten Jahre oft genug gehabt, dass wir eine Mannschaft unten drin hatten, wo überhaupt keiner mitgerechnet hat, dass die, wenn überhaupt, erst in der Rückrunde so ein bisschen wieder in Fahrt kommen, siehst du da Tendenz, dass er die nächsten Wochen besser wird, oder?
Also erstmal muss ich sagen, dass mir wirklich das Herz blutet, wenn es um Leverkusen geht. Also nicht, weil ich Leverkusen-Fan bin, ganz im Gegenteil. Natürlich international auch. Das habe ich ja ein paar Mal schon gesagt, dass ich da ein großes Interesse dran habe oder großer Fan bin, auch von den deutschen Mannschaften, egal welche es ist. International uns auch richtig gut zu präsentieren. Und jetzt spätestens seit Maestro dort ist, hat man ja nochmal auch als ja, Bayern-Fan da vielleicht ein Auge mehr drauf. Und wenn du dann so eine Mannschaft siehst, die förmlich auseinandergenommen wird, ich glaube, das trifft es an dem Samstag ganz gut. Klar, der Platzverweis spielt natürlich dann auch den Frankfurtern in die Karten. Aber wenn du dann halt siehst, dass da eine Mannschaft auf dem Feld steht mit Spielern, die eigentlich auch einen gewissen Führungsanspruch haben, Jonathan Tah, der seit Jahren den nächsten Schritt gehen muss, der dann einfach auch mal in der Dreierkette da ja ein bisschen die Führung übernehmen muss, oder auch wenn man dann Michael Schick sieht vorne drin, boah, ja, das tut richtig weh.
Ja,
Und die Gründe sind unerklärlich. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber es tut weh, wenn du die Mannschaft siehst. Also das sind ja Einzelspieler drin von der Qualität her, die mit Sicherheit auch den Anspruch haben, ja, irgendwann den nächsten Schritt zu einem absoluten Top-Club in Europa zu gehen. Wenn sie sich so präsentieren, ja, dann wird es schwierig. Aber jedes Mal, wenn ich vor dem Spiel die Aufstellung durchgehe und denke mir so, boah, jetzt muss aber ja, der Knoten irgendwann platzen, und dann sieht man sowas wie in Frankfurt, boah, das tut richtig weh.
Ja, deswegen wollen wir die Leistung der Frankfurter mal jetzt definitiv nicht kleinreden. Die haben ja offensiv auch da den einen oder anderen momentan rumlaufen, der ja wirklich mehr als überperformt. Ich denke da an Kolo Muani, der da die Leverkusener vor einige schwierige Aufgaben gestellt hat. Jetzt am Wochenende holte er da den Elfmeter raus, hatten dann verschossen, Kamada im Nachschuss dann das 1-0 gemacht. Ja, und dann kommen die Leverkusener dann in der 56. durch einen, ja, Standard, durch einen Kopfball von Hinkapé zum Ausgleich. Und das ist dann so eine Sache, nur 2 Minuten später verlieren sie da den Ball im Mittelfeld. Schöner Einsatz da von Lenz. Ja, Flanke rein, und dieser Hinkapier, der gerade nur das Tor gemacht hat, wahrscheinlich hat er sich da selber gerade noch ein bisschen gefeiert, ist dann gefühlt 2,5 Meter von Muani weg, der dann frei zum Kopfball kommt, mit der 2-1 macht. Ja, und danach, ich habe es ja gerade gesagt, war für mich da so der Knackpunkt, wo die Leverkusener dann mehr mit sich selbst und mit dem Kopf beschäftigt waren, als sich da nochmal aufzubäumen und aufs 2-2 zu gehen, ne? Der Lindström-Lupfer auch ein überragendes Tor an diesem Spieltag. Ist so wie bei der PlayStation, Fabi, ne? L1 und ja. Kreis, schön von der
Wobei
Seite.
Nicht mehr bei FIFA 23, nur mal kurz um das einzuwerfen, katastrophales Spiel.
Kannst weitermachen. Okay. Und ja, bei den Frankfurtern, ja, auch unter der Woche jetzt gegen Tottenham wieder ein super Spiel abgeliefert. Da zwar verloren, aber auch einen offensiven Schlagabtausch sich da mit Tottenham geliefert. Kamada dann krönt seine super Leistung auch an dem Wochenende, auch schon 6. Saisontor. Ja, also die Frankfurter scheinen da momentan auch gut drauf zu sein und auch für die nächsten Wochen gewappnet zu sein.
Ja, wobei man auch sagen muss, da ist ja auch in gewisser Hinsicht irgendwie so ein komisches Auf und Ab bei den Frankfurtern. Jetzt so eine Bombenleistung, ja, unter der Woche gegen Tottenham. Ich hatte die große Hoffnung, dass zumindest am Ende ein Punkt rausspringt. Ja, aber jetzt geht es daran, anzuknüpfen und wirklich weiterzumachen, weil ich glaube, dass die Frankfurter schon auch ein Monster sein können, sowohl in der Liga als auch international, was man vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt, weil es eben Eintracht Frankfurt ist. Aber da steckt unglaublich viel drin in der Mannschaft.
Mhm. Ja, und noch zwei Spieler, die immer so ein bisschen jetzt vielleicht nicht durch Tore auffallen und eher so die Strategen sind, die den vorletzten Pass spielen sollen. Ganz cleverer Schachzug von Oliver Glasner war ja, Jakic auf die Hasebe-Position hinten in die Zentrale zu setzen. Und Mario Götze an dem Wochenende auch wieder richtig stark.
Ja, ich glaube, Mario Götze ist ja mit der Königstransfer gewesen im Sommer. Ist, glaube ich, von Beginn an fester Bestandteil, unglaublich wichtig für das Spiel der Eintracht. Aber wer mich im Moment sehr überzeugt bei der Eintracht ist Dina Ebimbe. Ist ja ein ganz junger Spieler aus der Jugendakademie aus Paris Saint-Germain. Da als rechter Schienenspieler, möchte ich mal sagen. Also unglaublich dynamisch, der gefällt mir richtig gut und ich glaube, das kann auch wieder so ein Spieler sein, der vielleicht dann in ein, zwei Jahren auf der Eintracht ein paar Millionen einspielen wird. Also das ist auch richtig guter Spieler.
Und dann war das Samstagabendspiel noch, Fabi. Da saß lange Zeit nach einer effektiven ersten Halbzeit der Leipziger nach einer 3-0-Führung eigentlich nach einer klaren Sache aus. Und dann kommt dann die Hertha um die Ecke, kämpft sich ran aufs 3-2 und hat zum Ende das Quäntchen Glück nicht auf ihrer Seite, scheitert da am Pfosten und dann zum Teil am Torwart. Belohnt sich am Ende nicht für eine klasse zweite Halbzeit. Was halten wir von dem Spiel? Ist auch ganz schwierig, ne?
Was halten wir von dem Spiel? Also erstmal ganz wichtig für die Leipziger, dass sie 3 Punkte einsammeln. Es war, glaube ich, eine richtig gute erste Halbzeit. Gibt wahrscheinlich auch keine zwei Meinungen. Dann ist das Spiel ein Stück weit gekippt und das ist dann, wo man der Hertha auf jeden Fall ein Smiley ins Hausaufgabenheft kleben darf für die Moral, die sie gezeigt haben. Am Ende hätte es, wenn es für die Leipziger unglücklich oder für die Herthaner glücklich läuft, vielleicht sogar noch ein Punkt sein können. Aber alles in allem ein verdienter Sieg der Leipziger.
Ja, da hätten ja zum Ende dann teilweise auch dann schon auf 4-2 stellen können, ne?
Ja.
Aber die Moral, glaube ich, zeigt die beste Szene, war da von Luke Bacchio, wo er da ja kurz vor Schluss dann mit dem Sprinter den Ball dann noch von Nkunku, war es, glaube ich, da kurz vor der Linie rettet. Und dann kurz vor Schluss die Chancen, die Hertha hatte, da war Leipzig ja auch schon ganz schön am Schwimmen. Also die Hertha... Ja, kommt aber trotzdem auch nicht. Jetzt feiern sie sich, da standen da ja in der Kurve. Klar, sicher ansprechende Leistung, aber... auch weiterhin nicht wirklich, kommen nicht wirklich von der Stelle sollen.
Das stimmt, tabellarisch Platz 15 nach Punkte ist mal in Abstiegsgefahr, ist klar. Aber ich bleibe auch bei meiner Meinung, dass ich sage, dass die Hertha erstmal kein Vergleich ist zur letzten Saison. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber dass sie spielerisch sich weiterentwickelt haben unter Sandro Schwarz, dass sie nicht mehr so in Einzelaktionen verfallen, dass es auch ein Team ist, welches da auftritt. Der hat ja schon so einen Kern der Mannschaft gefunden. Und dass es grundsätzlich einfach auch zumindest sportlich wesentlich positiver ist bei der Hertha. Und von daher geht das alles in die richtige Richtung. Aber klar, tabellarisch in Abstiegsgefahr. Aber ich glaube, die Fans sehen das auch, dass die Leistung wesentlich besser ist als in der letzten Saison. Und die Hertha wird auch jetzt auf Strecke sicherlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
Und dann, Fabi, war da noch eine Sache unabhängig vom Spiel. Michael Preetz war, glaube ich, bei Sky 90 zu Gast. Hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass er Windhorst wahrscheinlich seine Anteile ja zumindest zum Verkauf angeboten hat. Eventuell findet sich ja jemand und da sind so die ein oder anderen Amerikaner mit drin, unter anderem Besitzer von den Lakers und noch ein, zwei andere Größen. Wäre auch mal wieder ein interessantes Projekt zur Abwechslung, ne? Mal wieder ein neuer Geldgeber für die Hertha.
Ja, also ich bin es nicht, so viel kann ich schon mal sagen. Die Frage ist natürlich, wie interessant ist sowas? Also ich meine, ich verstehe sowieso dieses ganze Konstrukt mit 50 plus 1 so oder so nicht mehr, wenn man dann sowas dann mitbekommt, egal wer da letztendlich einsteigen wird oder schon eingestiegen war bei der Hertha. Vielleicht kannst du mir irgendeiner von den Zuhörern erklären, warum das weniger kritisch gesehen wird. Klar, interessant ist es immer, weil ich glaube, ja, der Bundesliga tut ein Hauptstadtclub, der durchaus attraktiv ist, vielleicht im Laufe der Zeit uns auch international zu repräsentieren, mit Sicherheit gut, aber ich halte davon relativ wenig, weil es ein Verein ist, der ziemlich wenig aus seinen Möglichkeiten die letzten 2, 3 Jahre gemacht hat. Das ist Fakt.
Definitiv, definitiv. Ja, schauen wir mal, wie es dann am kommenden Wochenende, am Sonntagabend, dann für die Hertha läuft gegen, wie schon gesagt, gegen Schalke 04. Ja, auch so ein ganz, ganz richtungsweisendes Spiel, dann definitiv für beide Mannschaften. Ja, und die Leipziger werden dann beim FCA zu Gast sein. Der FCA, der am Sonntag beim ersten FC Köln dann unterlag, nach 5 Spielen, mal wieder eine Niederlage zuvor, 10 Punkte aus 4 Spielen geholt. Ja, der FCA. Erste Halbzeit, mehr oder weniger aus dem Nichts, geht 1-0 in Führung. Eher schmeichelhaft, die Kölner waren die spielbestimmende Mannschaft schon zu dem Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit kippt dann das Spiel positiv in Richtung Kölner Seite, auch über die Außen wieder viele Angriffe gelaufen, ein oder andere Abschlüsse noch gehalten worden von Kubek oder knapp verfehlt. Dann gehen sie verdient in Führung, die Kölner, durch den ersten Saisontreffer von Huse Basic. Ja, der FCA steckte nicht auf. Wie schon die Wochen zuvor kämpfen sich wieder ran. Caligiuri da richtig schönen Torklasse abgelegt von Niederlechner da mit dem Kopf. Und ja, am Ende ist dann Stefan Tigges mit Doppelpack, seinem ersten in dieser Bundesliga, der dem FC dann den 3-2-Siegtreffer, für den 3-2-Siegtreffer sorgt. Ja. Die Kölner jetzt das 6. Mal in dieser Saison nach Rückstand zurückgekommen, sogar das 3. Mal gewonnen. Ja, Moral gezeigt und als Kollektiv am Ende die 3 Punkte in Köln gehalten. Ich weiß nicht, wie ihr noch so das Spiel gesehen habt.
Ja, stimmt. Also ist im Endeffekt ein verdienter Sieg für den FC, wobei man dann auch wirklich, die Augsburger haben ja auch in den letzten Wochen durchaus gute Spiele gezeigt und das ist auch eine Weiterentwicklung. Ich glaube, sie spielen jetzt auf jeden Fall offensiv auch mit. Sie wollen Fußball spielen. Ist auch eine klare Entwicklung zu sehen, aber Köln, das war verdient. Steffen Tigges habe ich jetzt vorgestern eine interessante Statistik gelesen, hat jetzt schon mehr Tore geschossen als Karim Adeyemi, der Millionentransfer beim BVB. Also vielleicht hätten die Dortmunder Tickets dann doch behalten sollen, wäre vielleicht günstiger gewesen. Aber ja, verdienter Sieg für den FC auf jeden Fall.
Fabi, der FCA hat das Problem, dass er ohne gelernte Innenverteidiger beim Spiel in Köln antreten musste. Wenn man sich die ersten beiden Gegentore anguckt, das ist ja einmal die Flanke in den Strafraum, wo Gummi, glaube ich, da den falschen Lauf ich macht. Und das zweite, was sie sich da fangen von Huse Basic, das Tor aus dem Getümmel, wo 3 Augsburger quasi im 5-Meter-Raum stehen und den Ball dann nicht irgendwie wegkriegen. Ja, mit Innenverteidiger wäre es da vielleicht ein bisschen anders gelaufen. Mit gelernten.
Kann gut möglich sein. Trotzdem zusammengefasst ist, glaube ich, einfach ein total verdienter Sieg für die Kölner in jeglicher Hinsicht. Ich glaube, bei den Augsburgern hat halt einfach auch ja, ein Stück weit vieles gefehlt. Also sowohl im Spielaufbau als auch im Spiel im Mittelfeld oder im Spiel nach vorne viel zu viele Fehler, auch Abspielfehler. Es war, glaube ich, auch, wenn jemand von euch die Statistik auf hat, eine grausame Passquote, glaube ich, auch für die Augsburger. Und ja, am Ende des Tages muss man einfach sagen, 3 Punkte für die Kölner, die in einem unterhaltsamen Spiel, sagen wir es mal so, wirklich absolut verdient haben.
Lass mal jetzt nicht komplett der Reihenfolge nachgehen, lass mal ein Spiel vorziehen, bevor wir dann zum Ende zum Tabellenführer kommen. Fabi, der FC Bayern, ziemlich deutlich am Ende gegen SC Freiburg 5:0 gewonnen. Ja, Gala ist vielleicht noch das falsche Wort, aber schon ein mehr als überzeugender Auftritt der Bayern.
Ja, das Spiel mit dem X-Faktor, um es mal so auszudrücken. Ja, ich meine, ist natürlich immer leicht, nach einem 5:0 von einer Gala oder irgendwas zu sprechen. Ich glaube, was man durchaus sehen konnte, ohne da jetzt jedes einzelne Tor im Detail durchzugehen, aber die Bayern hatten von der ersten Minute oder vom Anpfiff an, hat man schon gemerkt, okay, da ist eine andere Einstellung, da ist eine andere Truppe auf dem Platz, die wirklich will, den Weg nach vorne gesucht hat. Ich glaube, die Freiburger hatten einmal eine Umschaltsituation, die dann auch gut wegverteidigt wurde. Aber ansonsten war das wirklich eine bärenstarke Leistung der Bayern in vielerlei Hinsicht, im Spiel nach vorne, aber auch in der Defensive. Und das kommt ja bei den Bayern in letzter Zeit immer mal wieder als Thema auf. Aber hier muss man wirklich auch sagen, Upamecano, De Ligt, das war schon richtig stark. Und das ist so ein Spiel, da muss man drauf aufbauen.
Schachzug von Julian Nagelsmann, wo keiner wirklich mit gerechnet hatte, vielleicht Sören Choupo-Moting stand in der Anfangsformation wieder als, ja, endlich mal wieder Neuner. Sadio Mané konnte dann auf seine, ja, etatmäßige Position, wo man eigentlich auch seine besten Spiele immer gemacht hat, auf die linke Seite, auf außen. Unterm Strich hat sich das auch bezahlt gemacht.
Ja, absolut. Hat mich auch überrascht. Ich bin nicht der größte Fan von Choupo-Moting. Er ist auch ein Spieler, wo man sich immer fragt, wie der überhaupt bei Bayern landen konnte. Aber er macht seine Sache gut, hat die Bälle auch festgemacht. Das hat ja teilweise dann auch schon gefehlt zwischendurch in den Spielen. Aber das Bälle verteilt, das hat er schon gut gemacht. Und ich glaube, wobei man natürlich auch sagen muss, es lag jetzt nicht an Choupo-Moting, dass die Bayern so dominant einfach das Spiel durchgezogen haben. Ja, sie haben einfach alle Qualität auf den Platz gebracht und Choupo-Moting hat sich da sehr, sehr gut eingefügt und von daher, ja, es war ein ordentlicher Auftritt der Bayern, würde ich sagen.
Ja, die Freiburger waren ja, zumindest wollten sie mutig auftreten, die Bayern früh pressen, aber haben dann hinterher dann selbst mehr oder weniger ihren Fehler, hatte Christian Streich dann gesagt, eingestanden, dass das vielleicht der Fehler war, die Bayern sich dann schön immer mit Kurzpassspiel rauskombiniert und dann selber schnell umgeschaltet, was vielleicht am Ende des Spiels ein bisschen, nicht hervorsticht, aber negativ heraus ist, Leroy Sané seit den letzten Wochen ziemlich in Topform. Leider fällt er jetzt aus, Muskelfaserriss so um die 3 Wochen. Hatte gerade, glaube ich, so den Turnaround geschafft, ansprechende Leistung. Aber Fabi, wollte ich dich nur darauf ansprechen, so eine Phase hatten wir, glaube ich, letztes Jahr zur gleichen Zeit schon mal. Da hat er seine 7, 8 guten Spiele gehabt und dann war bis Januar, Februar wieder kompletter Durchhänger. Mal schauen, wie es da, in welche Richtung
ja,
es geht.
Ja, also ich habe ja mehrmals die Woche hitzige Diskussionen mit meinem Vater, der alles, aber kein Freund von ihm ist. Trotzdem, was ich sagen muss, was der Unterschied ist, auch vielleicht zu den Jahren zuvor, er hat diese Weltklasse-Aktionen in seinem Spiel, in der Häufigkeit und vor allem auch in Spielen, die von gewisser Brisanz sind. Er hat uns das Spiel gegen Barcelona entschieden. Er hat das Spiel gegen Inter Mailand entschieden. Und so eine Aktion jetzt auch gegen Freiburg, das Tor. Es gibt nicht viele Spieler in der Liga oder in Europa, die solche Situationen haben. Und da erkennt man eben auch diese Weltklasse, die in ihm schlummert. Und manchmal fragt man sich dann einfach nur, warum kann er das nicht über 90 Minuten bringen?
Diese Leichtfüßigkeit, diese Schnelligkeit aus dem Dribbling raus und dann immer diese geschlänzten Abschlüsse, das war schon.
Also ich muss ja wirklich, ich schaue viel Fußball, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Spieler gibt, die wirklich mit dem Ball am Fuß so ein Tempo aufnehmen können wie er und dann auch noch in der Regel, so wie die letzten Wochen, so einen Abschluss haben. Also das ist schon phänomenal.
Einmal noch zu den Abschlüssen. Ich weiß, ihr beide wart auch keine Torhüter, aber ich will einmal nur eure Meinung wissen bei dem 1-0 von Serge Gnabry, wo er den Kopfball quasi, den Abpraller, der erstmal von Flecken gehalten wurde, den er dann reinköpft, sah für mich aber eher danach aus, dass Flecken den Ball nur hinterher guckt. Also ich bin 1000%ig der Meinung, dass er den eigentlich hätte locker haben können.
Ja, ich glaube, die Geschwindigkeit des Kopfballs konnte man am Fernseher nicht so einschätzen. Wahrscheinlich war da doch einiges an Druck hinter. Ja. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein Torwartfehler war.
Okay.
Fabi? Ich geh mit Sören, weil er so viel gelitten hat am Wochenende.
Ja, gut, okay, gut. Und dann hatten wir mal wieder das Vergnügen, eine Sprachnachricht zu bekommen vom, so, wie hieß er nochmal?
Steffen.
Vom Steffen, der alte Unioner, der ja momentan, glaube ich, auf Wolke 7 schwebt und schon von der deutschen Meisterschaft träumt. Der hat uns was zukommen lassen. Das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an und dann werden wir das gleich nochmal aufnehmen, das Thema.
Hallo Fußballwelt, Grüße aus Berlin. Ich grinse immer noch. Die Unioner sind tatsächlich weiter im Vormarsch, führen die Tabelle an. 4 Punkte Vorsprung, nur 6 Gegentore. Was für ein Wahnsinn. Leute, damals war das so eine Momentaufnahme, wo ich dachte, Mensch, Herrgott, was soll noch besser werden? Die Bayern kommen zum Spitzenspiel an die alte Försterei, Erster gegen Zweiter und wir verlieren nicht. Und jetzt kommt der nächste Champions League-Teilnehmer, der BVB, und wir gewinnen mal ganz locker 2:0. Ja, locker werden jetzt einige sagen und sagen, na ja, Glück gehabt, Torwartfehler und boah, ein zweites wunderschönes Tor. Aber ich finde, es war gestern trotzdem verdient und Union hat ein tolles Spiel hingelegt. Zum Schluss, ja, auch ein guter Torwart von Union mal wieder nötig. Aber wie hilflos die Dortmunder waren, sieht man doch daran, dass so ein Weltklasse-Spieler wie Mats Hummels auf einmal den Reus auspackt und sich da fallen lässt zum Strafraum. Menschenskinder. Haben die das wirklich nötig, gegen Union jetzt schon so ein Mittel zu benutzen? Das sagt doch einiges. Tolles Spiel, tolle Saison bisher. Und ich habe ja eine Vermutung. Der Urs Fischer, der ist gar kein großer Fußballtrainer, sondern der ist ein heimlicher Druide. Und der kommt mit dem Zaubertrank und macht Köpenick zu dem gallischen Dorf, dass die Fußballwelt aufmischen wird. Und in diesem Sinne, und niemals vergessen, Eisern Union, Grüße aus Berlin.
Ja, das war die Meinung vom Steffen. Was sagen wir denn zu dem Spiel von Union, Fabi, Sören? Nicht Instagram-like.
Ja, ich glaube, ja, für mich war das ein klassisches Union-Spiel. Defensiv eigentlich gut gestanden, klar, die eine oder andere Chance zugelassen, aber dann eben die Fehler eiskalt ausgenutzt, so wie das über die Saison halt dann auch ist. 1-0, wo Kobel ja patzt, um das mal freundlich auszudrücken. Und ja, das ist effektiv. Du bist defensiv richtig gut drauf, hast das nötige Spielglück vielleicht dann auf deiner Seite. Ja, und so schlägt man Dortmund und bleibt Tabellenführer.
Fabi, die erste Halbzeit sicherlich bedingt durch den frühen Rückstand in der 8. Minute relativ undankbar für den BVB natürlich. Aber erste Halbzeit schon ziemlich erschreckend. Da war, glaube ich, ein Distanzschuss von Moukoko und ein Freistoß von Bellingham. Und dann ja war es wirklich erst so die Schlussviertelstunde, wo die Dortmunder da wirklich mal zu wirklich guten Gelegenheiten kommen. Wenn die machen, steht es am Ende vielleicht 2-2. Da kann sich, glaube ich, Union dann am Ende auch nicht beschweren. Aber so übers gesamte Spiel gesehen, ein komplett anderer Auftritt wie die letzten, wie zum Beispiel gegen die Bayern, ne?
Ja, wobei man halt eben auch sagen muss, bei dem Spiel gegen Bayern, da war es natürlich auch die ersten 60, 70 Minuten schon ein Stück weit ähnlich.
Ja.
Dann hat man eben auch diesen Schlüsselmoment und kommt zum Anschluss. Ja, trotz alledem, es war natürlich viel, viel zu wenig. Vor allem die erste Halbzeit von den Dortmundern. Ich mache übrigens Gregor Kobel überhaupt gar keinen Vorwurf, weil ich glaube, sowas kann jedem passieren. Es sieht saudumm aus. Ja, aber am Ende des Tages kann sowas passieren. Klar, ist dann natürlich ein kapitaler Schnitzer oder Torwartfehler, wie man auch immer es nennen will. Ja, und dann startest du schlecht in das Spiel, trotz alledem auch zum Ende hin. Würde mich noch interessieren, wenn ich tatsächlich eigentlich eher mit Mats Hummels auch gegangen wäre in der Elfmetersituation. Wie seht ihr das?
Also ich für meinen Teil war auch jahrelang Verteidiger, also ich habe mich auch über solche Spieler mehr als aufgeregt. Wir wissen, Mats Hummels ist jetzt auch kein Fliegengewicht. Dass er es versucht, ist er mit Sicherheit nicht der Einzige, hätten andere bestimmt auch versucht, aber so ein Foul wird wahrscheinlich, ist so eine 50-50-Sache. In manchen Ligen oder manche Schiedsrichter pfeifen das, manche nicht. Also für mich war es jetzt keine klare Fehlentscheidung. Das war dieser kurze Schulterauflegen oder Handauflegen auf der Schulter, also da haben wir, glaube ich, schon deutlich ja, schwerere Vergehen im 16-Meter-Raum, was Klammern und Ziehen angeht, gesehen.
Sören, das ist jetzt eine Like-for-Like-Situation.
Absolut. Ich wollte es gerade sagen. Also der Schiedsrichter hat immer recht.
Da kommt mir irgendwo bekannt vor, der Spruch.
Ja, ich meine, die Frage ist, oder ich eine andere Frage. Ich meine, ich freue mich natürlich mega, dass so eine Mannschaft wie Union jetzt einfach die Tabelle anführt. Aber wenn man sich so dieses Spiel anschaut, wie viel Ballbesitz hatte der BVB? 70?
77%.
77% Ballbesitz. Wie geil ist dieser Spielstil für euch, den die Unioner pflegen?
Ich glaube, das Thema hatten wir, glaube ich, vor einigen Wochen auch mal. Ich hatte, glaube ich, jetzt unabhängig jetzt, ist der Vergleich wahrscheinlich schon ein bisschen zu hoch, ich hatte den Vergleich zu Atletico Madrid, glaube ich, gezogen gehabt. Union 125 Kilometer gelaufen und meistens an diesem Spieltag 12 Kilometer mehr als der BVB. Das zeigt, glaube ich, auch, dass ja einiges sich erkämpfen mussten. Das ist eine Mannschaft, die weiß, die besinnt sich auf ihre eigentlichen, ja, was heißt Qualitäten, aber da weiß jeder, was er zu tun und zu machen hat. Dass seit 4 Jahren jede Mannschaft sich schwer tut gegen Union, es ekelhaft ist, gegen Union zu spielen, keine Mannschaft gerne gegen Union spielt, ähnlich wie letzte Saison zum Beispiel gegen Mainz. Das sind diese Mannschaften, ja, da musst du aber als Top-Mannschaft über deinen inneren Schweinehund drüber springen und dann auch dagegen halten. Das ist nicht immer, ja, Hacke, Spitze 1, 2, 3. Da muss dann gekämpft, geackert werden und ja, dann vielleicht auch mal nicht schön gespielt werden als Top-Team, sondern sich dann aufs Wesentliche beschränken. Und die dreckigen Siege sind ja eigentlich auch die schönsten. Ich habe mich da auch ein bisschen an meine ehemalige Zeit zurückgeändert. Wir haben damals auch so eine Mannschaft gehabt. Da wusste auch jeder, da hast du vorne einen Stürmer gehabt, da wusstest du, den brauchst du nicht lang schicken, der muss den Ball im Fuß haben. Hinten hast du Verteidiger gehabt, die haben den Ball erkämpft und mehr mussten sie nicht machen und ab weiter ins Mittelfeld. Und so ein 1-0-Sieg finde ich immer noch 10-mal geiler, wo wirklich bis zum Ende gekämpft wird, sich jeder reinhaut und das sind so die Ergebnisse, die eine Mannschaft auch richtig zusammenschweißen, als so ein 5-6-1 gegen eine Mannschaft, die eigentlich so komplett unterlegen ist und am nächsten Wochenende dann denkst du an, ja, wir spielen alle her so mit 5-6-1 und dann stehst du am Ende dann mit leeren Händen da. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, Leverkusen ist das beste Beispiel, der BVB ist jetzt auch nicht das erste Mal diese Saison passiert, die Bayern haben es dieses Jahr das ein oder andere Mal schon am eigenen Leib erfahren, ne? Das scheint aber, guck dir die Mannschaft von Steffen Baumgart an. Ähnlich, oder? Also mittlerweile kann man, glaube ich, echt so sagen, gerade diese engen Spiele, dass das Kollektiv da meistens dann doch die Oberhand im Gegensatz zu der individuellen Qualität der Einzelspieler dann behält, oder?
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch. Ja, es tut mir leid, ich kann dir ja heute nicht so oft recht geben. Aber das stimmt schon, weil und der Vergleich zu Atletico Madrid, würde ich sagen, hinkt auch ein bisschen, weil du keinen Spieler wie Antoine Griezmann oder Joao Felix in deinem Kader hast, die offensiv ja stark sind, unglaublich Qualität haben und die verschenkt sind, wenn du hinten drin stehst. Und ich glaube, dass Union einfach genau die Spieler hat, die zu diesem Stil passen. Ja, einfach Spieler, die kämpfen und vorne hast du die schnellen Leute mit Geraldo Becker zum Beispiel. Und das passt einfach. Und von daher würde ich jetzt auch nicht unbedingt mitgehen und sagen, dass das unattraktiv ist, was Union spielt.
Fabio, du hast die Union hat jetzt gegen Leipzig haben sie gepunktet, zu Hause gewonnen, gegen den BVB gewonnen, gegen die Bayern unentschieden gespielt. Und was man jetzt, glaube ich, auch mal sich mal genau anschauen sollte, sowohl auswärts als auch zu Hause erst 3 Gegentreffer bekommen. Ne? Also die Defensive von Union ist mehr als stark. Und da haben wir ja auch schon gesagt, dass da so Spieler rumlaufen. Gerade ein Robin Knoche, der, glaube ich, letztes Jahr alle 34 Spiele gemacht hatte, ist auch ein Spieler, der komplett unterm Radar läuft. Ein Rani Khedira, der die meisten Foulspiele der Liga macht, aber auch extrem wichtig im Mittelfeld da ist. Und Verletzungen hatten sie unter diese Saison ja auch schon, wo Jordan da ausgefallen ist, glaube ich, 2 Spiele oder so. Ja, aber dann hast du dann wirklich die Spieler in der zweiten Reihe, sei es Michel und wer da noch ist, die können das dann auch ausgleichen. Ne? Also die individuelle Qualität, die Breite, sieht man jetzt ja auch mit dem Step zur Euroleague, wo sie zweimal jetzt gegen Malmö zwischendrin auch noch dreckig gewonnen haben. Union hat es, glaube ich, 4 oder 5 Spiele am Stück mit 1-0 gewonnen. Ne? Also ist nicht alles Glück, glaube ich. Also,
das behauptet ja auch.
Nein. Also dir, wir hören ja raus, dass dir der Spielstil definitiv nicht gefällt.
Ja.
Ja. Ja. Aber am Ende, letztendlich, ich meine, Union hat ja hinterher auch gesagt, Urs Fischer, 27 Punkte sind es, glaube ich, momentan. Erste Ziel sind die 40, nee, sieben, nicht?
27, also, der, dann wäre die
24, ne? Oder? 10 Spiele.
Jetzt rechnet doch mal nach, wie viele Punkte haben die Bayern?
16, 17? Ich habe jetzt die Tabelle nicht offen.
Nee, es sind 23.
23, okay, ja. Gut. Also wie gesagt, die 17 Punkte werden sie ja wahrscheinlich über die Saison noch holen und dann wird man schauen, wo der Weg weiter hingeht. Und ja, aber ich meine, ist ja schön, jeden Spieltag, wo die Bayern nicht oben stehen, ist ja wieder ein gewonnener Spieltag für alle anderen 17. Ne? Von daher, solange es so eng zusammenbleibt, schauen wir mal, wie es dann am kommenden Wochenende für Union dann ja, in Bochum dann weitergeht. Da wird wahrscheinlich auch wieder so ein ganz dreckiges Spiel
werden. Ich möchte nur an die Fanfreundschaft erinnern, die Bochumer ja pflegen in den Süden der Republik.
Absolut, und wir werden alles dafür tun, ja.
Wenn die Dortmunder uns jetzt nicht mal mehr zum Meister machen, dann müssen die Bochumer anspringen.
Ja, werden wir mal sehen, zu was der VfL da am Wochenende dann imstande ist zu leisten. Ne? Ja. Wir nehmen ja gerade am Dienstagabend auf. Für Schalke sieht es momentan eher schlecht aus. Sie liegen schon nach einer Viertelstunde 2-0 hinten gegen die TSG Hoffenheim. Also wird es da wahrscheinlich, mutmaße ich jetzt mal, am kommenden Wochenende dann vielleicht dann doch zum Endspiel für Frank Kramer in Berlin kommen. Ja, Fabi, ich habe eine Frage an dich oder eine Bitte. Ich tue mich extrem schwer seit Wochen nach einem Gewinner des Spieltages. Können wir das eventuell ein bisschen abändern, vielleicht schönste Tor des Spieltages oder irgendwie ein bisschen aufweichen?
Ich habe noch was anderes. Wie wär's da mit der Frage des Spieltages?
Die Frage des Spieltages.
Ist aber ein bisschen breiter gestreut. Ich habe da nämlich was vorbereitet.
Okay.
Also müsst ihr jetzt aufpassen. Und zwar, welcher Spieler im deutschen Fußball, Profifußball, also erste bis dritte Liga, ist an den meisten Toren seines Teams beteiligt?
Boah, erste bis dritte Liga. Boah. Komm, wir versuchen uns mal ranzutasten, Fabi.
Also ein Spieler, der vor knapp, ja gut, drei Jahren bei Bayern 2 gespielt hat.
Boah, da ist Fabi, glaube ich, mehr im Thema.
Der Spieler ist bezeichnet sich selbst als Allgäuer.
Als Allgäuer.
Dritte Liga?
Geht in die dritte Liga, ja.
Ach, wie heißt der? Ist der nicht bei Saarbrücken?
Nein, es bleibt in Bayern. Ein Verein aus Bayern.
Aus Bayern.
Obwohl, ich würde sagen aus Franken. Wenn ich mich da unten richtig auskenne.
Fabis Papa wüsste das jetzt wahrscheinlich sofort. Löse auf, Sören, ich glaube.
Ja, ich löse auf. Also, die Spielvereinigung Bayreuth hat insgesamt 8 Tore geschossen in dieser Saison. Ist auch im Tabellenkeller fest mit drin. Und Alex Neuenberger ist da der erfolgreichste oder an den meisten Toren seines Teams beteiligt. 5 Tore und eine Torvorlage.
Ah. Okay. Gut, Sören, das wäre deine Sache gewesen. Fabi, wer wäre denn dein Gewinner des Spieltages gewesen?
Mario Götze.
Stark.
Ja, weil sich nach dem 10. Spieltag so langsam rauskristallisiert, dass er wirklich mit seiner Entscheidung alles richtig gemacht hat. Es macht Spaß, ihm einfach beim Kicken zuzugucken. Ich freue mich wirklich auch für jedes gute Spiel, was er abliefert. Und vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, dass wir ihn vielleicht auch noch mit dem Adler auf der Brust sehen. Wenn es nicht zur WM klappt, dann hoffentlich danach. Ich freue mich für den Kerl unglaublich.
Ja, das sind schöne Worte zum Abschluss. Hoffen wir, dass er verletzungsfrei bleibt. Sind ja der eine oder andere, die ja schon momentan von Verletzungen geplagt werden. Und das wird wahrscheinlich auch ein Thema sein, was uns dann in den nächsten Wochen begleiten wird, wer sich da in den nächsten Wochen in den Vordergrund der Nationalelf spielen wird. Ja, gute Stunde haben wir rum. Und hat Spaß gemacht mit euch. Endlich mal wieder in gewohnter Qualität. Ja. Und dann hören wir uns, würde ich sagen, kommenden Montag auch wieder.
Auf jeden Fall. Danke, Jungs. Schönen Abend.
Tschüss.
Servus.
Macht's gut.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.